Unter diesem Rubrik "Steh auf, du Mann Gottes" habe ich einen Untertitel und das heißt: Jeder will etwas von mir. Als Mann, jeder will etwas von mir. Ich soll die Verantwortung tragen, ich soll den Müll austragen, ich soll arbeiten gehen und Verantwortung für die Familie und so weiter und so fort. Und ich will auch was von euch heute im Namen Jesu. Ich denke, Gott will auch was von uns heute. Und ich möchte das aufgreifen, was Amber vorhin gesagt hat. Als sie anfing, das zu sagen, und das liebe ich so, wenn wir als Team zusammenarbeiten, dass Gott hat einen Plan. Und in der Fluss seines Geistes, das, was sie gesagt hat, Männer, wir dürfen mal laut werden. Wir dürfen mal einen Statement machen. Wir dürfen mal einen Stand machen. Und den Stand, den wir machen, hat eine Auswirkung im geistlichen Raum. Auf eine Art und Weise, der einzigartig ist für Männer. Und so will ich jetzt auch was von euch. Ich möchte, dass wir gemeinsam noch mal aufstehen. Und dass wir mal was laut proklamieren. Es ist nicht kompliziert. Jesus, du bist Herr. Das können wir alle mal sagen. Du bist Herr. Noch einmal. Jesus, du bist Herr. Du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Herr. Und du bist mein König. Jesus, du bist mein König. Und ich bin dein Mann. Und ich bin dein Mann. In Jesu Namen. Amen. Also jetzt dürft ihr euch nochmal sitzen. Also ich merke, zu einem Männerfrühstück hat jeder seine Bibel mitgebracht. Wer hat seine Bibel mit dabei? 1, 2, 3, sehe ich, 4, 5, 6, also. Sehr gut. Ich habe meins dabei, aber ich wusste und ich habe extra die ganze Bibelverse hier ausdrucken lassen. Also ich lese erstmal von meinem Blatt, aber ich habe meine Bibel dabei, dass wir nachschlagen können. Die ihr eure Bibel dabei habt, ihr könnt mich prüfen. Es ist immer wichtig, dass wir prüfen, was gesagt wird. Amen. Ihr kennt mich nicht oder einige kennen mich nicht, einige schon. Preis dem Herrn. Ich sehe einige Freunde, einige bekannte Gesichter und das ist immer eine Freude, zu sehen, wie Kreise sich schließen und wie wir einander immer wieder sehen können unter verschiedenen Umständen. In Ezekiel 22, Vers 30, da heißt es, ich lese aus der Luther-Übersetzung: Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Brüche vor mir treten würde für das Land, damit ich nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Auf Englisch heißt es, I looked for a man to build up the wall. Nicht irgendeinen Mauer ziehen, sondern den Mauer. Ich suchte eine, I looked for a man who would stand in the gap, der in den Riss treten würde, für mich und für das Land, der vor mir treten würde, der in meine Gegenwart kommen würde, der überhaupt den Mut hatte, das Kutzpa hatte, mal vor mir zu treten und zu sagen, Herr, hier bin ich. Wer fühlt sich dazu würdig? Wer fühlt sich dazu fähig? Du kennst deine Bibel, sehr gut. Aber seien wir doch miteinander ehrlich. Wir wissen durch Jesus, okay, aber Mai, wie es mir heute geht, wer würde mich zuhören wollen? Wer bin ich, dass ich vor Gott treten könnte? Ist das nicht so oder geht es nur mir so? Sind wir alle menschliche Männer? Sind wir alle fehlbare Wesen, sündhafte Wesen, die aus Gnade leben, nicht aus unserem eigenen Verdienst? Ich gehe jetzt über 34 Jahre mit dem Herrn. Und als ganz junger Christ, 9 Monate alt im Herrn, hat er mir nach Europa berufen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ich hatte nur eine unersetzliche Durst nach Gottes Wort. Ich habe gelesen und innige Gemeinschaft mit ihm gehabt und mit 9 Monaten schickte er mir in die Mission, hinter dem eisernen Vorhang. Und da saß ich manchmal als ganz junger Christ vor anderen Geschwistern. Es war eine Erweckung, eine Welle damals und die stellten mir Fragen, ob ich der Apostel Paulus wäre. Ich kam in Situationen hinein, wo ich für Leute beten sollte. Und die erwarteten Wunder. Die erwarteten, dass meine Gebete auch erhört werden. Aber mir ging es nicht danach. Ich war jung und dumm. Ich bin ohne Kirche, ohne Christsein aufgewachsen. Ich war ganz woanders eigentlich. Und nur durch die Gnade Gottes war ich in solche Situationen gebracht. Und ich fühlte mich total unfähig, total unvorbereitet, sündhaftig, unwürdig. Aber er hat mir gezeigt und gelehrt über diese Jahre, wie groß seine Gnade ist. Ihr wisst vielleicht, wie es ist. Du hast gerade gesündigt, du hast dich geärgert oder was Dummes gesagt oder was Dummes getan. Und dann stellt Gott dich in eine Situation, wo er sagt, jetzt bete für diesen Person. Und du sagst, wie soll das gehen? Aber der sagt, tu es. Und dann tut er die Wunder. Gerade in den Zeiten, wo wir als wirklich schwach dastehen, da tut er die Wunder. Weil es geht um ihn. Er sagt, ich habe einen Mann gesucht. Wenn Gott sucht, dann erwartet er auch, dass es irgendetwas zu finden ist. Amen. Er sucht nicht einfach umsonst. Er beruft nicht einfach umsonst. Und was er bittet, dass wir für ihn tun, dazu gibt er uns die Gnade, die Kraft, die Fähigkeiten. Es geht ja nicht um uns, es geht um ihn. Er sagte, wer stellt sich einfach in den Riss? Wer? Er suchte einen Mann. Vielleicht soll ich das auch noch erwähnen, dass ihr nicht stolz werdet, eure Frauen gegenüber. Irgendwie, wenn Gott Mann sagt, ist es oft Mann im Sinne von das, was er geschaffen hat. Schauen wir uns doch das doch mal an, was er geschaffen hat. Schlagen wir 1. Mose auf. Wenn du deine Bibel hast, kannst du gerne mit aufschlagen. 1. Mose 26. Kann das 26 sein? Ich denke, das ist 2,6. Nee, doch, das ist 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er sie und schuf sie als Mann und Weib. Er schuf den Menschen in seinem Ebenbild und sein Ebenbild ist Mann und Weib. Sein Ebenbild ist nicht nur Mann. Sein Ebenbild ist nicht nur Weib. Sein Ebenbild ist Mann und Weib. Und dann hören wir in der Schrift, wo nur zwei unter euch einig seid. Egal worum es geht, dann wird es ihnen gegeben, worum sie bitten. Eine ungeheure Kraft, du Mann Gottes, wenn du aufstehst, dann stehst du nicht alleine auf. Wenn du verheiratet bist, stehst du mit deiner Frau auf. Und wenn deine Frau mitzieht und sagt, ja, wir stehen als ein Mann da vor Gott, dann hast du das Atomwaffe Gottes. Dann hast du diese Atombombe Gottes und euch ist nichts unmöglich. Also das ist ein Wort für euch Männer. Wenn ihr alleine seid, gilt es für euch ganz alleine. Ihr könnt es mit nach Hause nehmen und sagen, oh ja, das ist meins. Das nehme ich mit. Aber denk dran, das ist für dich und deine künftige Ehefrau, wenn eine Ehefrau in deiner Zukunft ist. Das ist nicht für alle da. Für den Apostel Paulus war es nicht so. Und er sagt sogar, es war gut so. Er sagt in 1. Korinther 7, hey, das sage ich nicht als Gesetz vom Herrn, aber ich sage euch, hey, ich gebe euch einen Rat, wenn ihr es packt, wenn ihr die Gabe habt, dann bleibt alleine, wenn ihr es aushalten könnt. Aber dann, das ist ein Rat von ihm und er sagt ganz bewusst, eigentlich, das ist kein Befehl von Gott, aber ich gebe euch nur einen Rat als ein alleinstehender Mann. Gilt auch für eine alleinstehende Frau. Es ist nichts Falsches daran, alleinstehend zu sein, sondern da ist eine besondere Gnade, weil eine Alleinstehende konzentriert sich auf dem Herrn und was er will. Das nur nebenbei, kostet nichts extra. Aber denkt dran, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, 35 Jahre mit dem Herrn, immer wieder in sein Wort lesen. Es ist so viel hier drin, was ich nicht durchtrichtern kann heute. Ich vertraue auf dem Herrn, dass er eure Herzen auftut, dass ihr hört, was er euch zu sagen hat. Das ganze Mann und Frau und Mann, steh auf, du Mann Gottes, ist so eine große Sache, eine tiefe Sache. Lass uns beten. Vater, ich will dich bitten, dass du jetzt kommst. Heiliger Geist, dass du unsere Ohren salbst, dass du unseren Herzen aufmachst. Vater, dass wir hören mit hörende Ohren. Heiliger Geist, komm. Wir brauchen dich, Herr. Öffne uns, dass wir empfangen von dir etwas tiefer. Vater, es geht heute um die Tiefe und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Tiefe mit nach Hause zu nehmen, Vater. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Gott hat den Menschen geschaffen, um zu herrschen. Das möchte ich noch einmal lesen. Ich lese noch mal 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wir machen sie, dass sie so aussehen wie wir. Wie wir. Das heißt, die Dreieinigkeit ist schon dort dargestellt. Die da herrschen, wie sollen sie herrschen? Über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Über alles, was lebt. Über die Erde, die er uns geschaffen hat. Das Herrschen ist ein Grundthema, ein Schlüsselthema Gottes. Deswegen hat er uns geschaffen, um zu herrschen. Das ist eine Zusammenarbeit von Anfang an. Es ist nicht eine Sache, der hat ein Uhrwerk aufgedreht und dann hingestellt, sondern jetzt lass mal sehen, was jetzt passiert. Sondern es ist von vornherein eine Zusammenarbeit, den er sucht. Und wenn er sagt, du mein Gottes, steh auf, stell dich mir zur Verfügung. Was wir heute machen, ist nicht irgendwie eine Lehre, wodurch ich euch motivieren möchte, irgendetwas Bestimmtes zu machen. Wozu ich euch motivieren möchte und mir einbeschlossen, ist, dass wir hören auf das, was Gott sagt, dass wir lernen, das zu tun, was er sagt, und dass wir lernen, nicht zu tun, was er nicht sagt. Denn wir verplempern unsere Zeit so gerne. Amen. Ich bin ein Systemanalytiker. Ich bin projektorientiert. Gib mir ein Projekt und ich bin Tunnel Vision. Ich sehe das Projekt, ich sehe das Ziel und ich tue alles, um das Ding fertig zu machen und lass mich in Ruhe. Was da noch von den Seiten kommt, das ist nur Stress. Amen. So sind wir als Männer. Wir sind Macher. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genauso hören, was Gott nicht sagt, als das, was er sagt. Gott möge uns helfen dazu. Diese Zusammenarbeit, die wir heute mit Gott machen können, hat mit Beten und mit Handeln zu tun. Die Für uns ist es wichtig zu erkennen, was für eine Vollmacht er uns gegeben hat. Was ist seine Berufung für uns? Heute geht es um Israel. Und da kommen wir nachher nochmal dazu. Aber ich möchte uns irgendwas in der Hand geben, womit wir arbeiten können. Wenn wir so weit kommen, dass wir was tun sollen, womit wollen wir es tun? In Johannes 14, es sind einige Schriftstellen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und die lese ich einfach. Und wisset, dass umso mehr wir Gottes Wort hören, umso mehr wächst unseren Glauben. Umso mehr unser Glauben wächst, umso empfänglicher sind wir für das, was Gott hat. Wir sitzen hier als Männer mit verschiedenen Problemen, mit verschiedenen Blockaden, mit verschiedenen Nöten, mit verschiedenen Sorgen. Gott weiß alles von jedem Einzelnen von uns. Und wenn er uns beruft und sagt, steh auf, du mein Gottes, dann brauchen wir einiges dazu. Wir brauchen Heilung, wir brauchen Befreiung, wir brauchen Erkenntnis, wir brauchen Weisheit. Wir brauchen sehr, sehr viel, was wir nicht haben in unserer normale irdische menschliche Wesen. Wir brauchen die übernatürliche Kraft Gottes, die natürlich in uns wirkt. Okay, also deswegen höre mit hörenden Ohren, empfange mit offenen Herzen. Johannes 14, 12 bis 14 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann ist es die Wahrheit in Person, der sagt, wahrlich, wahrlich, ihr könnt das glauben, was ich euch sage. Diese in Hebräischen ist diese Doppelung, diese wahrlich, wahrlich, das ist eine Betonung, das ist eine Bestätigung, das ist eine Befestigung. Truly, truly. Die Wahrheit sagt, wahrlich, wahrlich. Es gibt nur eine Stelle in der Schrift, wo diese Verdoppelung dreimal verwendet wird. Und das ist das heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Diese Wortwahl befestigt diese Aussage Christi auf eine Art und Weise, die wir, glaube ich, nicht so ganz kapieren können. Es befestigt diese Aussage auf dem Fels, der Jesus Christus ist. Ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es befestigt sich in der schwört bei sich selbst. Amen. Versteht ihr das? Ich versuche, irgendetwas hier festzumachen. Ich versuche, euch irgendetwas zu geben, der unerschütterlich ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Aussagen Jesu sind dermaßen fest, du kannst dein ganzes Leben auf diesen Nägel hängen. Du kannst mit Zuversicht sagen, Mensch, das stimmt. Darauf kann ich mich verlassen. Okay. Und dann gehst du raus und du betest und deine Gebete werden scheinbar nicht erhört. Darauf kommen wir nachher. Halleluja. Aber versteht ihr, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist ja Sünde. Und das meiste, was wir machen, ist nicht aus dem Glauben. Es ist aus dem Aufpumpen. Wenn ich vielleicht 10-mal sage, wenn ich das vielleicht mit mir sage, wenn ich vielleicht ein bisschen stampfe und so, wenn ich mehr in die Bibel lese, vielleicht wenn ich mehr bete, eigentlich sind wir so leicht daneben. Denn was er will, er sagt, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Der Glaube ist eine tiefe Herzenseinstellung. Es ist nicht eine Cola-Automat. Es ist eine tiefe Vertrauen, eine Gewissheit, eine Zuversicht, das, was wir nicht sehen, einen absoluten festen Beweis dessen, worauf wir hoffen oder umgekehrt. Es schwebt leicht über unser Verstand. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun. Okay, Herr, was ist unsere Antwort darauf? Okay, Herr, das ist dein Versprechen. Ich sage, Herr, ich glaube an dir. Und so jetzt dein Versprechen. Alles. Ich werde die Werke tun, die du auch tust, Herr. Ja, was hat er denn gemacht? Womit fängt es an? Wasser im Wein verwandeln. Okay, das spricht mich an. Hochzeit feiern, das ist gut so, das mag ich. Auf Wasser gehen, cool, cool, ohne Surfbrett. Mag ich auch Stürme stillen? Gut, mache ich gern. Okay, Herr, ich bin dabei. Kranken heilen, Leperkranken mit einem Wort heilen, die Blinden, die haben gesehen, Toten auferwecken, Dämonen austreiben. Also Leute, das ist unser christlicher Alltag. Und wir sollen diese und noch größere Werke tun. Also wir haben noch was vor uns. Amen. Aber lass uns ermutigt sein, dass wir als Männer Gottes, lass uns mal hineinwachsen in diesen Glaubensbereich. Denn da ist die Kraft Gottes freigesetzt. Johannes 16, 23 bis 27. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, da ist es wieder. Ich sage euch. Übrigens, wenn die Wahrheit wahrlich, wahrlich sagt, ist das auch dreimal. So wie das heilig, heilig, heilig. Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr dem Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt eine Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern auch euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wer an mich glaubt? Und dann sagt er uns hier noch einmal, was ist dieser Schlüssel, was das Herz des Vaters auftut für uns? Weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. In 1. Johannes 5, 14, das ist jetzt ein absoluter Schlüssel. Ein absoluter Schlüssel. 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also effektives Gebet ist Gebet nach dem Willen Gottes. Wenn wir sagen, Gott wartet nur darauf, eure Gebete zu hören. Er hat euch lieb. Er hat euch auserwählt. Über die Milliarden von Menschen auf dieser Erde hat er dich gesehen und hat gesagt, ich will dich. Ich will dich, ich will dich, ich will dich. Er hätte es anders machen können. Er hätte wer anders auswählen können. Er hätte uns hart lassen in unserem Herzen, so wie so viele Milliarden von Menschen, die Jesus nicht kennen. Was für eine Gnade und was für eine Liebe ist dadurch gezeigt, dass er uns erwählt hat. Was für eine Gnade hat er uns gegeben, indem er uns erwählt hat. Halleluja. Und jetzt wissen wir, okay, gemäß deinen Willen. Jetzt ist die Frage Antwort. Jetzt ist es ziemlich einfach. Jetzt spricht es mich als Mann an, okay, damit kann ich was anfangen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was dein Wille ist, Vater, und dann geht's los. Amen? Also, Systemanalytiker, voll eingeschaltet. Gaspedal runter und wumm, jetzt gehen wir. Wie stellst du fest, was sein Wille ist? Seid gute Schüler des Wortes. Amen. Halleluja. Gottes Wort ist das aufgeschriebene Geschichte Gottes. Sein Wille ist dort offenbart. Wir haben so viel, die wir erkennen können. Und ich muss sagen, als ich wiedergeboren wurde und dieser Hunger hatte nach Gottes Wort, ich konnte nicht aufhören zu lesen. Seite 1 angefangen und sobald ich zum Schluss gekommen bin, wieder auf Seite 1 angefangen. Und fast jedes Jahr einmal durch, was ist es jetzt, 20, 25, 30 Jahre, ich weiß nicht, ob ich das wirklich einmal im Jahr geschafft habe, aber schon immer wieder und immer wieder. Und mit der Zeit fängst du an, Zusammenhänge zu sehen. Da fängst du an, seinen Charakter zu verstehen. Da fängst du an zu sehen, wie hat das Herz Jesu, wie ist sein Herz geschlagen für die Menschen? Wie hat er reagiert auf verschiedene Situationen? Und dann siehst du, okay, das erkenne ich ja. In dieser Situation kommt einer auf dich zu und bittet dich, kannst du für mich beten? Was sagst du denen? Sag, gib mir 10 Tage, ich suche den Herrn, ob es vielleicht sein Wille ist, dass ich für dich bete? Nein. Warum denn nicht? Warum nicht? Weil du weißt, dass es sein Wille ist. Anders wär's, wenn du auf die Leute zugehst und sagst, du, Gott kann dich heilen, lass mich doch für dich beten. Dann würde ich doch fragen, ist das Gottes Wille? Aber kommt einer auf dich zu? Überhaupt keine Frage. Hat Jesus irgendwann irgendjemand zurückgewiesen? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Also, so können wir die Wille Gottes erkennen. Amen. Sollen wir für Israel beten? Woher weißt du das? Weil es geschrieben steht im Wort. Wenn wir für Israel beten, sind das Gebete, die Gott gerne hört. Sind das Gebete gemäß seines Willens? Wenn er sie erhört, was können wir erwarten? Dass er sie antwortet. Amen. Umso mehr wir in diese Erkenntnis wandeln, umso mehr das unser Ausgangspunkt ist, umso effektiver unsere Gebete. Herr, was ist dein Wille? Es ist nicht nur aus seinem Wort, dass wir diese Informationen bekommen, sondern er spricht ja mit uns. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Er sagt uns in verschiedenen Stellen, was er will. Aber unser Ausgangspunkt soll sein, naja, schmeißen wir ein paar Gebete raus und schauen, was dabei rauskommt. So wie Fischen. Irgendeine Angel wird rausgeworfen und schauen wir, ob da irgendwas bei ist. Nee, so ist es nicht. Sondern wir fangen damit an und sagen, Herr, bitte, gib uns deine Meinung. Was ist dein Herz in Bezug auf diese Situation? Manche Situationen sind sehr komplex. Manche Situationen brauchen viel Zeit. Manche Gebete werden sofort erhört. Wer hat das mal erfahren? Sofortige Gebetserhörung. Amen. Wer hat erfahren, dass ein Gebet vielleicht in 2, 3 Jahren erst? Amen. Also es braucht Geduld, aber es braucht diesen Glauben. Und dieser Glauben ist basiert auf unserer Beziehung, persönliche Beziehung zu Jesus. Wer an mich glaubt. Für mich ist es nun kein Problem zu wissen, dass Gott zu jeder Zeit mich gebrauchen kann, um seine Werke zu tun und noch größere Werke zu tun. Ich bin nicht abgeneigt, aber ich steige auch nicht auf jedem See. Amen. Ich bin nicht abgeneigt, aber ich wandle nicht jeden Wasserkrug im Wein. Aber ich wäre bereit, das zu tun, sollte er mir das sagen. Ich stille nicht jeden Sturm, aber ich habe schon Stürme gestillt oder gestillt gesehen, nachdem ich gebetet habe. Okay, ich habe Stürme gestillt. Das ist vielleicht ein bisschen überheblich oder klingt so. Aber wer hat schon mal die Erfahrung gemacht? Du warst unterwegs, vielleicht hattest du einen Picknick, irgendeinen Waldsandgrund draußen und die Wolken kamen und sagten, oh Gott, bitte lass es nicht regnen. Und Sonne schien und Sonne kam raus. Hat jemand das schon mal erfahren? Ja, warum denn wohl? Wer da glaubt? Unser Handeln. Gebet auf der einen Seite, ausgehend von der Punkt, wo wir sagen, Herr, was willst du? Was ist dein Wille? Entweder ganz klar von deinem Wort oder Herr, was willst du mir heute sagen? Die Offenbarung, die Gott uns gibt, übrigens, sind immer in seinem Wort bestätigt. Gott wird dir nie sagen, tu irgendetwas, wenn sein Wort sagt, tu das nicht. Amen. Also bitte denk dran, wir sind nicht in einer extra biblischen Beziehung, sondern die Bibel ist sein Wort. Jesus, das Wort. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Also bitte entkopple dich nie von Gottes Wort. Entkopple dich nie vom Alten Testament. Denk nicht, dass du die Bibel verstehen kannst ohne den Alten Testament, meine ich, den Alten Testament. Die entkopple dich doch nicht von irgendeinem Teil der Schrift. Das ist in seiner Gesamtheit das, was wir brauchen für unser Leben. So wie in 1. Johannes, wenn alles, was Jesus getan hat, aufgeschrieben wäre, dann reichten die ganzen Bücher der Erde nicht dafür. Aber das ist euch geschrieben, damit ihr glaubt. Okay? Das ist nicht gesagt, dass das eine komplette Sache ist, aber das ist das, was Gott uns für unsere Generation gegeben hat und wir können uns darauf verlassen. Das Alte Testament ist ein Vorschatten für das, was Jesus getan hat. Ohne ein Verständnis des Vorschatten verstehen wir nicht das, was er getan hat. Wir verstehen es nur halb. Also bitte, haltet fest an das ganze, gesamte Wort. Okay, können wir jetzt über Handeln reden? Jetzt geht es um die Wurst. Handeln. Jakobus 1, 19 bis 25. Ihr sollt wissen, mein lieber Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zu hören, langsam zu reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nimmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Der, nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat, gesegnet sein in seiner Tat. Selig sein bedeutet auch eine Vollkommenheit aus diesen Taten heraus. Dass die Taten zum Segen werden, dass die Taten nicht nur eine Auswirkung haben hier auf Erden, sondern auch in die zukünftige Welt. Die haben eine Ewigkeitsbedeutung, die haben eine geistliche Auswirkung, nicht nur eine irdische Auswirkung. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist eine heftige Warnung. Dieses Wort, die wir aufnehmen mit Sanftmut, die Wörter des Herrn, das ist die Bibel, die, ich weiß nicht, wie man das vermitteln kann, eine Liebe zum Wort. Liebst du Gottes Wort oder ist es ein unausweichliche Übel? Ich muss das lesen. Das ist mein tägliches Brot. Ich mag Brot nicht. Ich hätte lieber Weißwurst, Schnitzel oder irgendwas, aber Brot? Jeden Tag Manna. Oder ist es dir wirklich dieser kostbare Schatz? Es ist leider so mit uns Menschen, wenn es uns nicht so gut geht, wenn es uns sehr, sehr schlimm geht, dann ist es okay, dann greifen wir wieder zum Wort. Amen. Dann sind wir so verzweifelt, dass wir sagen, das geht eh nichts mehr, okay, Bibel her. Aber was ist, wenn es uns gut geht? Oder so nur so häubig, so, nur so nicht so gut, nicht so schlecht, aber es geht, okay, Tageslosung klangt mir schon. Hast du Gottes Wort lieb? Oder lass mich die Frage noch einen Schritt weiterbringen. Hast du Jesus lieb? Liebst du ihn? Wer an mich glaubt? Wer hat schon die Erfahrung gemacht, also als Lobpreiser ist das vielleicht einfacher. Wer hat heute Morgen in der Lobpreis Gottes Gegenwart gespürt? Amen. Das soll unser täglicher Anteil sein. Wie oft bist du irgendwo gewesen, schöne Landschaft vielleicht, und hast einfach die Augen zugemacht, tief eingeatmet und sagst, ach, danke Herr. Und du spürst, wie Gottes Gegenwart über dich kommt. Du spürst einfach, wie er sich freut, bei dir zu sein. Der ist ja immer da. Wie oft bist du dann irgendwie in Tränen ausgebrochen und hast gesagt, oh Jesus, ich bin so dankbar, dass du da bist. Ich liebe dich. Wie oft ist das passiert? Und wenn das nicht passiert, dann hast du noch einen Weg zu gehen mit ihm. Vielleicht lebst du deine Glaube als religiöse Taten irgendwie aus. Oder vielleicht lebst du deinen Glauben aus, indem du in die Gemeinde gehst, die Gemeinde dienst und Sachen machst. Was gar nicht schlecht ist, aber wozu ist Jesus denn gestorben? Der ist eigentlich für dich gestorben. Nicht für das, was du tust. Und in erster Linie, Leben aus Glauben ist diese innige Beziehung zu Jesus. Und der kommt aus seiner Liebe zu dir und deiner Liebe zu ihm. Es ist eine Liebesbeziehung, der aufgebaut werden muss. Es ist eine immer wiederkehrende Hingabe. Surrender. Das ist für einen Mann nicht sehr leicht. Hingabe, aufgeben. Aber es ist eine, lass mich das so sagen, es ist eine Entspannung im Glauben, eine Entspannung, wo wir nicht kämpfen, wo wir uns nicht auftreiben lassen müssen, sondern wo wir uns entspannen und uns in seine Arme liegen. Ich ermutige euch, das einfach als Gedanke mit nach Hause zu nehmen und das nächste Mal, wo du eine stille Zeit mit ihm hast, sagt Jesus, ich will einfach nichts von dir, ich will nur mal bei dir sein. Und versuche dann mal ruhig zu sein und zur Ruhe zu kommen. Und lass dich doch von ihm umarmen und lieben und lerne langsam in die Tiefe zu gehen mit ihm. Das ist, es ist unerklärlich und es bedarf nichts Besonderes von uns, außer dass wir stille werden von ihm, vor ihm. Und mit ihm in seine Gegenwart. Wer tretet vor mir und stellt sich in den Riss? Das ist das vor ihm treten. Wir kommen nicht wegen unserer Gerechtigkeit, unsere guten Taten, unsere Gutsein. Wir haben ja nichts zu bringen. Das Einzige, was gut ist, was in uns ist, ist Jesus selber, weil er uns erquickt hat. Amen. Also wir kommen einfach so. Und da finden wir, es kommt dann so viele, einfach, ich kann das nicht erklären. In Matthäus, wir gehen noch weiter, in Matthäus 7, 24 bis 27. Also ich habe noch etwa 15 Minuten hier. Wollt ihr unbedingt um 12 raus, oder? Schauen wir mal, was ihr noch ertragen könnt. Okay, darum, Matthäus 7, 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus aufs Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Also, was ist diesen Fels? Wer meine Rede hört und tut sie. Nicht kompliziert. Und wer diese meine Rede hört, alle beide haben gehört, und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Gleiche Haus, ganz tolle Haus, wunderschöne Gebäude. Alles sieht fantastisch aus. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ein Unterschied. Die haben alle beide die Worte Jesu gehört. Eine hat sie in der Tat umgesetzt, eine nicht. Ich erinnere euch an diesen Gleichnis, der Sämann zerstreute seinen Samen, einiges fiel auf dem Pfad und die Vögel der Lüfte, die kamen und fraßen es sofort auf. Manche fiel auf steinige Boden. Es wurde sofort mit Freuden aufgenommen, es ging sofort auf, aber weil es keine Erde hatte, es war steinige Boden, da ging es sehr schnell kaputt. Andere fiel unter den Dornen. Es wuchs auf, aber die Dornen, was sind die Dornen? Das sind die Sorgen des Lebens, das ist unser Alltag, das sind unsere, oh, das mache ich, unsere Verantwortungen, das muss ich, unsere Zwänge und so weiter. Hat das dann erwirkt und es wurde auch wieder zunichte. Einiges fiel auf guten Boden und da brachte es Frucht, 30, 60, 100 Mal. Also wir müssen uns entscheiden, was wollen wir sein? Ich denke, es ist eine Entscheidung. Will ich guter Boden sein? Will ich die Früchte tragen? Denn Frucht ist eine Sache, die man vielleicht so verstehen kann. Ihr wisst alle, Weintraube, Rebe und den Wurzeln und so weiter, wir sind alle eingepropft in der Wurzel. Und wir sollen alle Frucht tragen. Wenn du jetzt auf einen Weingarten gehst und du siehst diese wunderbaren Reben und die tragen diese wunderbaren Trauben und so weiter, wie sehr strengt sich der Rebe an, diese Früchte zu produzieren? Wie hart arbeiten diese Reben? Die hängen ja nur so rum. Der hängt nur da und da kommt die Frucht. Ganz so, der hängt nur da. Saugt diesen wunderschönen Saft von der Wurzel. Oh, Herr, es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Versteht ihr? Wer an mich glaubt, der wird. Ich habe euch berufen, ihr habt mich nicht berufen, sondern ich habe euch berufen, damit ihr Frucht trägt. Fängt ihr an zu sehen, dass wir über Geheimnisse reden, die ein bisschen über den Verstand hinausgehen? Versteht ihr, dass wir eine andere Dimension haben, wo wir unseren Verstand manchmal ein bisschen beiseite legen müssen und uns wirklich fallen lassen in den Schoß des Herrn? So sagen, Herr, ich kapiere das nicht. Ich kapiere das nicht, aber er sagt, was ich euch sage, das tue. Wenn ich dich was sage, dann tu es. Ich habe schon eine Situation gehört. Es sind mehrere Situationen. Gott sagt einem Menschen, okay, du wohnst hier auf dieser Erde, verkauf alles, was du hast, reduziere all deine Sachen auf 7 Koffer und zieh ab nach Deutschland. Das hat er mir vor 35 Jahren gesagt. Er sagte, Dan, go to Europe. Ich war in einem Treffen von den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums in Anaheim, Kalifornien. Ganz junge Knirps im Herrn, auch so ziemlich jung, 26 etwa, und plötzlich sagt jemand hinter mir, Dan, go to Europe, geh nach Europa. Ich drehte mich um, da war keiner da. Da kam der Geist Gottes so stark über mir, ich konnte stundenlang nicht reden, kein Wort. Ich habe gewusst, okay, was habe ich getan? Alles verkauft. Ich habe mein Auto umgetauscht, einfachen Flug nach München und ab und davon. Ich hatte keine Ahnung, was er wollte. Ich hatte eine Schwester hier in Europa. Ich bin in Deutschland teilweise aufgewachsen, also ich war kein Fremder. Aber nichts wie weg. Das war so befreiend für mich. Und unterwegs hat er einige Wunder getan durch mich. Ich habe jeden besucht, den ich kannte. Meine Tante habe ich besucht. Ihr Freund hatte Arthritis gehabt, konnte kaum gehen. Ich habe gesagt, damals war ich eine echte Gefahr für die Menschheit. Ich habe für alles gebetet, was geatmet hat. Ob die es wollten oder nicht. Bist du auch so eine gefährliche Leute. Und am Anfang hat er gesagt, na, lass mich in Ruhe. Nein, ich will nichts davon wissen. Aber an dem Tag, wo ich wegfliegen sollte, ist sie dahergehumpelt gekommen, lauter Schmerz, die arme Frau, und hat gesagt, du, ich bin so verzweifelt, bitte, bete doch für mich. Und ich hatte meine Koffer schon. Wir waren schon auf dem Gehsteig zum Auto. Ich habe einfach gesagt, sei geheilt in Jesu Namen. Und bumm, sie war geheilt in Jesu Namen. Sie trug meinen Koffer zum Flughafen. Das war Halleluja. Halleluja. Ah, preis dem Herrn. Aber was er sagt, das tue. Bist du in der Fluss seines Willens, dann ist dir nichts unmöglich. Wie oft haben wir Situationen, oh, ich konnte tagelang erzählen über das, was wir hinter dem eisernen Vorhang erfahren haben. Situationen weit über meine Fähigkeiten, weit über meine Erfahrungswelt. Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Er will handeln. Er will, dass wir handeln gemäß seinen Willen und das tun, was er sagt. Okay, jetzt in Bezug auf Israel. Jetzt habe ich fast keine, nee, doch, wir haben Zeit. 10 Minuten. Das klang schon. Täter werden. Wie können wir Täter werden? In Jesaja 40, 1-5, da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Lass mich jetzt mal fragen, nach dem, was ihr heute gehört habt, meint ihr, dass ihr fähig werdet, Gott zu dienen, wenn er euch was sagt? Ja? Jesus, du bist mein Herr und ich bin dein Mann. Vergessen, das habt ihr selber gesagt. Halleluja, das war nicht gezwungen, aber das, ihr habt es gesagt. So ist es halt. Ich habe es auch gesagt. Preist dem Herrn. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht eure Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Ich liebe es, dass der Herr uns wirklich konkret sagt, was er will. Wir sollen freundlich zu Jerusalem reden. Interessant, mit Jerusalem freundlich reden. Jerusalem als Stadt, Jerusalem als Bevölkerung. Die Steine Jerusalems, das Land, interessant, alles eingeschlossen. Und wenn du deine Bibel liest, dann siehst du, wie Gott über das Land spricht, als ob es eine Person ist. Ihr Berge Israels, ihr werdet Früchte tragen. Er spricht zu seiner Kreatur, das ist Teil seiner Kreatur. Die sind genauso gehorsam dem Willen Gottes wie einen lebenden Wesen, weil das seine Schöpfung ist. Amen. Okay, limitiert euch nicht, sondern lasst Raum für das, was der Herr sagt. Wenn er sagt, geh auf die Berge Israels und prophezeie, sprich zu den Bergen, sprich zu den Steinen, sprich zu den Bäumen, dann habt Mut und tu es. Das ist doch gemäß seines Wortes. Amen. Sei nicht begrenzt und grenze ihm nicht ein. Rede mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihr Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Das ist eine gewaltige Sache. Sagt ihr, ihr Sünden sind vergeben. Nimm das mit nach Hause und denk drüber nach. Ja, aber sie sind doch nicht wiedergeboren. Ja, aber also, dass sie wiedergeboren werden. Wenn du sagst, die Juden sind nicht wiedergeboren, das werde ich widersprechen müssen. Vor etwa 25 Jahren waren etwa ein paar hundert, vielleicht 1200 messianische Juden im Land. Jetzt haben wir 200, 250.000, über 200 Gemeinden, messianische Gemeinden. Ist Gottes Wort, geht Gottes Wort in Erfüllung in unsere Tagen? Amen. Es geht in Erfüllung. Israel ist dabei, gerettet zu werden. Diese Überbleibsel Israels ist dabei, erlöst zu werden. Aber hier spricht es von sein Volk, das Land. Hier spricht es von einer Situation, der auch wiederum ein bisschen über unseren Verstand geht. Gott hat einen Plan mit seinem Volk, der anders wie auch gleich ist, sein Plan mit uns als Nichtjuden. Sein Plan ist, jeder Mensch wird durch Jesus Christus erlöst werden müssen, wenn die überhaupt erlöst werden. Überhaupt keine Frage. In diese Schriftstellen, ich fand das sehr interessant, als ich das gelesen habe. Ich lese immer gerne ein bisschen mehr als das, was wir normale, diese Tröste, tröstet mein Volk, das hören wir ziemlich oft. Aber was ist der Zusammenhang? Was hängt hier damit zusammen? Es geht in den nächsten Vers und sagt, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe einen Bahn unseren Gott. Wessen Wort ist das gewesen? Johannes der Täufer. Das ist jetzt eine prophetische Ankündigung des Kommen Jesu. Und dann heißt es, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat geredet. Gottes Wille? Amen. Was können wir tun? Wir können das beten. Herr, in Jesu Namen proklamiere ich, dass jeder Hügel jetzt erniedrigt werden soll. Jeden Tal soll erfüllt werden. Ein Bahn soll geebnet werden, Herr, für dein Wort, für deine Stimme, für deinen Willen in Israel. Vater, diesen Bahn, was sind die Hügel, was sind die Berge, weiß ich nicht ganz genau. Sind das Festungen, Gedankenfestungen? Sind das orthodoxe Juden, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen? Ist das die säkulare Judentum, der gar nichts mit Gott zu tun haben will? Sind das die Palästinenser? Ist das das Problem in Syrien? Ist das Libanon? Ist das Ägypten? Ist das Jordanien? Das weiß ich nicht, was das ist. Aber ich kann sagen, jeder Hügel, jeden Tal, ich kann beten, Herr, ein ebener Weg für deine Herrlichkeit. Ist das ein Kraftgebet? Amen. Setzt das Himmel und Erde in Bewegung? Amen. Warum? Weil es das offenbarte Willen Gottes ist. Tröstet, tröstet mein Volk. Wie? Gerne durch eure Spenden, gerne durch das, was ihr näht für die Holocaust-Überlebenden, gerne. Hast du eine Hochzeitskleid, deine Frau eine Hochzeitskleid, die sie nach Israel schicken möchte für diesen Kleiderkammer? Gerne, tu das, was in eurer Macht steht. Aber Männer Gottes, bin ich zu laut? Männer, versteht ihr? Männer Gottes, wir haben eine Ebene, wo wir wandeln dürfen als Männer Gottes, die Welt nicht hat. Wir können im Geiste sagen, in Jesu Namen, ich binde alles, was dagegen steht in diesem Land. Ich binde die Feinde Israels, die versuchen, die Herrlichkeit des Herrn zu hindern. Das ist ein Gebet gemäß Gottes Willen. Weiß ich, dass er dieses Gebet erhört? Ja. Hört er dieses Gebet? Wird er es erhören? Ja. Gibt es irgend noch welche Fragen? Amen. Männer, wenn wir verstehen einmal, dann ist das eine Entspannen im Geist. Dann ist es eine, Herr, ich bin hier. Ich trete in den Riss mit einer Gewissheit und sage, Herr, in Jesu Namen, Lass alle Hügel runterkommen. Lass alle Täler erfüllt werden. Herr, in Jesu Namen, ich ebne diesen Bahn. Ich ebne diesen Bahn im Gebet, Herr. Sende deinen Herrscher, sende deinen Engel, Herr. Sie sollen ja mithelfen. Du hast mir Engel gegeben, Vater, dass sie mir dienen. Und ich möchte alle meine Kräfte sammeln und dir dienen. Und lass uns gemeinsam miteinander in diesen Strömungen weitergehen, Herr, und ebne den Bahn, Vater. Mehr Juden sollen das Wort hören. Mehr Juden. Weißt du, wie sie es hören? Nicht, wenn ich komme mit dem Kreuz und sage, du musst dich bekehren. Das haben sie genug gehört. Die haben mehr Schaden erfahren durch das Christentum, als sie durch das Islam erfahren haben. Versteht ihr das? Wie kann ich diese gute Botschaft bringen? Wie kann ich sie freundlich predigen? Durch meine Liebestaten. Ich kann ja die Leute besuchen. Ich kann ja Beziehungen aufbauen mit ihnen. Ich kann ihnen sagen, dass ich sie lieb habe. Ich kann ihnen sagen, du, ich bin Christ, aber ich komme nicht, um dich mit dem Kreuz zu erschlagen. Ich komme, weil ich erkannt habe, dass du Gottes auserwähltes Volk bist. Und ich will mich demütigen vor dir. Ich möchte mich entschuldigen für das, was Christentum dir angetan hat. Und ich möchte, du, kann ich dein Klo putzen? Kann ich dein Haus streichen? Was, kann ich dich zum Essen einladen? Kann ich dir was bringen? Was brauchst du? Kann ich für dich deine Medikamente kaufen? Das sind die Dinge, die die christliche Freunde macht zum Beispiel und viele anderen. Aber wir als Männer Gottes, ob wir nun in Israel sind oder nicht, was haben wir für eine mächtige Position? Was haben wir für eine Möglichkeit, vor Gottes Thron zu treten? Soll er einen Mann finden? Nein, er soll nicht einen Mann finden. Er soll 50 Männer finden. Er soll 100 Männer finden. Er soll 1000 Männer finden. Amen. Wir, die wir diese Erkenntnis haben, wir sind diejenigen, die eine Ja-Antwort darauf geben können. Es gibt keine andere Bevölkerungsschicht auf Erden, die diese Herausforderung eine Antwort geben können. Aber wir können es, wir dürfen es. Oh, möge Gott uns Gnade geben, das auch zu tun. Oh, Halleluja. Sind so viele Schriftstellen noch. Ich habe noch ein paar Seiten Notizen. 1. Mose ist die bekannte Stelle, wo Gott Israel beruft oder Abraham beruft. Das erste Mal, 1. Mose 12. Und da sagt er, Abraham, ich will dir zu einem großen Volk machen. Und ich will, dass du ein Segen bist für die ganze Welt. Das war seine erste Berufung. Ich will, dass du ein Segen wirst für die ganze Welt. Und dann sagt er, und wer dich segnet, will ich auch segnen. Wer dich verflucht, will ich auch verfluchen. Amen. Das war seine erste Berufung für Abraham und das gilt noch heute. Deswegen Israel. Deswegen ist Israel wichtig für uns. Aber das ist nicht nur Eigennutz. Klar will ich gesegnet werden. Aber nicht deswegen will ich Israel segnen, sondern ich will sie segnen, weil Gott gesagt hat, segne sie. Weil sie Gott gehören, so wie ich Gott gehöre. Auch wenn die zur Zeit, so wie Paulus sagt, Feinde sind, des Evangeliums willen zur Zeit. Ich denke, ich lese Römer 11, ein paar Verse daraus. Bedenke doch und halt im Sinne, Jesus ist Jude, der war Jude und der ist Jude und bleibt Jude und der König der Juden. Der hat seine Konfession nicht geändert mit der Auferstehung. Amen. Und ich nehme an, so leid es mir tut, dass die Sprache, die wir im Himmel sprechen, nicht Englisch sein wird. Es tut mir leid. Auch Deutsch nicht. Wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann wird es Hebräisch sein oder Aramäisch, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, wir haben mit einem Herrn, mit einem Erlöser zu tun, der Jude ist. Und das Heil kommt aus den Juden. Und ich lese das einfach, dass wir das auch im Kopf haben. So frage ich nun, Das ist Römer 11. Ihr könnt es auch nachlesen, ihr sollt es auch nachlesen. Wir sollen es auch alle auswendig kennen. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Dann ab Vers 5. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Das sind jetzt die messianischen Juden, bringe ich noch im Sinne. Ist aber aus Gnade, so ist nicht aus Verdienst der Werke. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, und jetzt hört das mal an. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Oh, wow. Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lasst ihre Tisch zu Fall werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beugen alle Zeit. Wow, ist das hart. Wir müssen bedenken, es ist nicht einfach, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Er benutzt sein Volk, um ein Zeugnis für diese Welt zu sein, auf eine Art und Weise, der unerklärlich ist. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Also wegen dieser Verstockung haben wir die Möglichkeit gehabt, Jesus kennenzulernen. Also sind sie verstoßen? Nein, die sind von Gott so verstockt gemacht, auf dass wir zum Glauben kommen können. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird, wenn sie wieder zum Glauben kommen, wenn sie erlöst werden. Ab Vers 17 lese ich weiter. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, die Zweigen sind die Juden, die ausgebrochen worden sind, und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und an den Saft des Ölbaums, denk an die Reben, bleib in den Weinstock. So rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft wurde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Und dann in 25 lese ich weiter. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhellen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben ist, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Vater willen, um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das heißt, er kann sie nicht zurücknehmen. Einmal berufen, immer berufen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Die lernen, dass sie nicht durch ihr Gesetz gerecht werden können, sondern durch Gnade. Und wie lernen sie das? Von uns. Weil wir sind, sehen sie, dass die Barmherzigkeit Gottes für jede da ist. Diese, was Paulus beschreibt, und das war für mich sehr, sehr wichtig. Paulus beschreibt diese Dinge, und ich denke, er ist so unter die Salbung des Heiligen Geistes, er kann das nicht so ganz verstehen, weil in die nächsten Verse bricht er in Lobpreis aus. Er bricht aus. Das ist eine von diesen Stellen in der Schrift, so eine Doxology heißt es auf Englisch. Das ist einen Lobpreis Gottes. Er sagt weiter, oh, welch ein Tiefe des Reichtums. Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihn etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Für Paulus unbegreiflich, für uns unbegreiflich, aber das ist die Wahrheit, in der wir leben können. Und wenn wir für Israel beten, gemäß diese Worte Gottes, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass er uns erhört. Also Männer Gottes, stehen wir doch auf und machen das. Ich möchte jetzt kurz vor euch beten. Was haben wir noch? Wir sind jetzt schon über die Zeit. Ich ermutige euch nachher, schaut euch diesen Büchertisch an. Holt euch Informationen über CFRI, über die Dienste, die wir machen. Wir haben auch für unsere Azar-Dienste so eine Flyer da zum Mitnehmen, dass ihr vielleicht versteht, wir versuchen auch zu verstehen, warum hat Gott eine Familie von Amis hier in Deutschland gestellt? Warum? Warum? 35 Jahre lang. Wir fangen an zu verstehen, versuchen das ein bisschen darzustellen, dass wir verstehen und kommunizieren können, wer wir sind. Aber erstens mal möchte ich uns einladen, euch einladen, mit mir aufzustehen. Und ich möchte für euch beten, dass Gott euch eine Salbung schenkt, eine Gabe des Glaubens und der Fürbitte. Wenn du das empfangen möchtest, ich möchte es niemanden aufzwängen, aber wenn du das empfangen möchtest und dir wirklich dem Herrn zur Verfügung stellen möchtest, dann bitte steht auf. Halleluja. Halleluja. Und ich empfehle euch, die Hände einfach zu erheben, die Hände so auf, als ob du von Gott was empfängst. Vater, in Jesu Namen, ich möchte dich bitten, dass du diese Salbung jetzt schenkst. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du unter deinem Volk, deinen Männern hier wehst. Vater, wir haben viel empfangen und wir sind herausgefordert, es zu verstehen. Aber Herr, mit deiner Hilfe werden wir es können. Und jetzt, Vater, ich löse diese Salbung in Jesu Namen. Ich binde jede Hindernis in Jesu Namen. Jeder Geist, der versuchen wird, diesen Männern davon abzuhalten, in ihre Berufung zu kommen, ich befehle dir jetzt, geh weg, weg. Hier hast du nichts mehr zu suchen. Und Vater, jetzt, was du gelöst hast im Himmel, diese Salbung für deine Männer, das löse ich jetzt hier auf Erden und wir empfangen es jetzt in Jesu Namen. Wir empfangen es jetzt in Jesu Namen. Komm her und erfülle diese deine Männer. Vater, gebrauche sie, führe sie im Gebet, schenke sie Einsicht in deinem Wort, in Bezug auf Israel, in Bezug auf ihre Familien, in Bezug auf ihre Gemeinden, in Bezug auf die Verantwortungsbereiche, die du jeden Einzelnen gegeben hast, Vater. Ich löse jetzt diesen Salbung in Jesu Namen und ich sage euch, geht hin in dem Namen des Herrn, in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also Männer Gottes, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich bin gespannt und ich freue mich auf das, was Gott durch euch tut. Gott segne euch.